Hallo miteinander, da sind wir im Podcast auf dem Weg zur Anwältin. Mein Name ist Duri Bonin und heute als Gast haben wir Thierry Urweiler.
Ciao Duri.
Hallo Thierry. Du hast eine wunderbare Diss geschrieben über Teilnahmerecht bei Explorationsgesprächen. Also es geht um Gutachten und allfällige Teilnahmerechte, die man gewährleisten muss. Ich wollte mit dir aber nicht über deine Diss reden, sondern darüber, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, die Diss zu schreiben.
Mhm. Der Prozess war eigentlich nicht von langer Hand vorbereitet gewesen, sondern das ist so zustande gekommen, dass ich am Schluss vom Masterstudium eigentlich schon im ganzen Bewerbungszyklus drin war für die Anwaltspraktikum und dann ist sehr spontan eine Stelle bei diesem Lehrstuhl aufgegangen, wo ich mich schon eigentlich im ganzen Master immer sehr wohl angefühlt habe. Ich war Professor Ackermann im Strafrecht. Ja.
Der war früher auch in Zürich.
Genau, der war früher in Zürich und ist jetzt in Luzern im Straf- und Strafprozessrecht tätig. Und nachher ist die Gelegenheit dort aufgegangen, wo er gerade eine Assistenzfreiheit hatte, mit einer Dissertationsstelle gekoppelt. Mhm. Und weil, sagen wir mal, ganz am Anfang des Studiums so das Thema eine Dissertationsstelle zumindest mal im Kopf herumgeschwirrt ist, hat sich das dann sehr schnell aktualisiert. Und es ist dann relativ schnell ein Bauchentscheid worden, weil ich das Gefühl hatte, mal, jetzt habe ich richtig noch Lust, mich hinter ein Thema zu klemmen und das in aller Tiefe bearbeiten, was ich halt während dem Studium immer das Gefühl hatte, ist von den Ressourcen nicht ganz so möglich, weil man viel mehr breit arbeitet. Und das war dann eigentlich der Grund, warum dass ich mich aus dieser Gelegenheit heraus entschieden habe, eine Dissertation zu schreiben.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, du hast nicht einen Doktorvater gesucht, sondern der Doktorvater hat dich gefunden.
Auf eine Art schon, aber es war dann gleich schon wieder ein Wechselspiel gewesen, weil ganz am Anfang, als ich mal in der Strafprozessvorlesung war, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das mal so einfach angefragt, wie das so läuft mit der Dissertation. Also insofern ist das so ein Wechselspiel.
Ja, und er hat sich das gemerkt.
Genau, und hat sich das irgendwie gemerkt und dann ist die Gelegenheit entstanden und beim Rückblick wirklich glücklich, was sich die Gelegenheit so eingestellt hat. Ja.
Und wie bist denn du oder ihr auf das Thema gekommen?
Das ist auch in zwei Etappen gelaufen. Also zuerst, ich habe ja im Bachelor Fokus auf Wirtschaftsrecht gehabt und habe dann auch im Master eigentlich zuerst wollen, den klassisch wirtschaftsrechtlichen Weg gehen. Und als ich dann bei der Dissertationsstelle mich entscheiden musste, welches Thema was ich machen wollte, wollte ich zuerst ein wirtschaftsstrafrechtliches nehmen. So quasi noch ein bisschen den alten Vorstellungen treu bleiben. Bin aber dann mehr und mehr in die ganze Fragestellung Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie gerutscht und dann halt gerade an zwei, drei Aufsätzen entlang auf das Thema gestossen. Und das hat mir einfach irgendwie den Ärmel hineingenommen und nachher habe ich gefunden, ja, wenn einem glaubt, so das Gefühl, den Weg vorgibt, dann sollte man sich da nicht zu fest wehren und habe mich dann umentschieden von einem wirtschaftsstrafrechtlichen Thema auch zur Schnittstelle Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie weiterzuentwickeln.
Ja. Es ist natürlich ein hochaktuelles Thema mit recht viel Sprengkraft. Mhm. Also muss ich ja nicht dir sagen. Mhm. Aber mich hat verwundert, dass jemand zu dem Thema kommt, wo ja eigentlich gar noch nicht in der Praxis geschafft hat.
Mhm. Das ist insofern so ein bisschen ich würde sagen, dort zweigleisige Angelegenheit gewesen. Zum einen eben im Rahmen von der Dissertationszeit am Anfang Sichtung einfach mal von der ganzen strafprozessualen Literatur, wo man so die letzten 5, 6, 7 Jahre mal durchgeschaut hat, was gibt es alles an Themen und sich so ein bisschen da hat versucht, strategisch zu verorten. Und dann zum anderen der Besuch vom Forum Justiz und Psychiatrie, das ist eine Tagungsreihe, wo von Stefan Bernhard, Marianne Heer, Elmar Habermeyer organisiert wird und dort ist eben auch die Teilnahmerechtsthematik angesprochen worden. Ich glaube, es war ein Vortrag von Stefan Bernhard, was mir recht war. Und dann habe ich mir das wie so ein bisschen in die innere Agenda geschrieben im Kopf und habe gesagt, das sollte ich mir noch genauer anschauen. Und nachher, nach noch 1, 2 Abklärungen, wo auch noch 2, 3 gute Aufsätze dazu sind, habe ich gefunden, mal, das ist eigentlich, das bietet viel Potenzial, weil die Rechtsprechung sagt, seit Jahrzehnten eins, die wachsende Literatur etwas anderes, aber so eine integrale Aufarbeitung, auch noch mit einem internationalen Ausblick, das hat es eigentlich so noch nicht gegeben. Mhm. Insbesondere auch nicht vor einem EMRK-Hintergrund. Und dann kam der Mauer jetzt, oder jetzt ist dort die Sterne günstig für das. Und dann ist sie in die Richtung gegangen. Ja.
Ja, ich hoffe, wir finden auch Zeit, bald einmal, dass wir über deine Disse reden können. Mhm. Jetzt noch die Frage, rein so aus der Werkstatt. Also wie hast du das angepackt? Also hast du mal recherchiert, bist aufs Thema gekommen?
Also, als ich auf das Thema gekommen bin, ich am Anfang mit dem Untersuchungsgegenstand noch wesentlich breiter gewesen. Ich habe nämlich zuerst überlegt, ja, ich möchte analysieren, ob es an den sachverständigen Erhebungen im generellen Teilnahmerecht soll geben. Und jetzt ist es halt oft so, wenn man sich einer Thematik nähert, dann ist man am Anfang noch gar nicht so immer alles im Klaren, was da alles an Teilfragen drin steckt. Und je mehr, was man sich dann dort in die Literatur gearbeitet hat, hat man gemerkt, wenn man das wirklich so möchte machen, dann würde das völlig den Rahmen dessen sprengen, was man handhaben kann. Und nachher habe ich mich so Stück für Stück vorgearbeitet zu dem Gegenstand, der wahrscheinlich am kontroversesten diskutiert wird. Und das ist halt ganz klar die psychiatrische Begutachtung, weil es dort halt schon durch den Umfang, den schieren Umfang von der Sachverständigenerhebungen, sehr, sehr viele prozessuale Fragen gibt. Und aus dem aus dieser Sichtung von der Literatur, hat sich so nah dies nah der Untersuchungsgegenstand so geformt, wie der am Schluss in der Dissertation standen ist.
Aber heisst das, du hast einfach sehr viel gelesen oder hast du gelesen gleichzeitig schon Notizen gemacht? Oder wie muss man sich das vorstellen, so ganz konkret?
Also ganz konkret ist es jetzt in meinem Fall so gewesen, was ich zuerst sehr, sehr lang gelesen habe. Mhm. Ich bin sehr spät eigentlich erst reingegangen und habe angefangen zu schreiben. Mhm. Das ist eine individuelle Frage. Also Kolleginnen und Kollegen am eigenen Lehrstuhl und an den anderen, die haben unterschiedliche Ansätze gehabt. Es gibt Leute, die früh haben angefangen, direkt sich Notizen machen, schreiben. Ich persönlich hatte einen anderen Arbeitsansatz, was ich zuerst wie ein Jahr nur gelesen habe. Kein wirklich grossen Satz mal abgeschrieben, sondern zwar im Kopf mir schon Strukturen gebildet, aber das konstant immer wieder anpasst, weil ich das Gefühl hatte, der Gedanke ist noch nicht stabil genug. Mhm. Und dann möchte ich wie nicht mit früh in eine Struktur vor einer Dissertation hineinbegeben, wo ich dann am Schluss merke, die verheben gar nicht. Also das ist jetzt für mich der angenehmste Weg, um zuerst mal Brute Force, ein Jahr alle Informationen hineinholen, die irgendwie geht, und dann das Ganze einfach strukturieren, mit dem Prof besprechen und nachher das wirklich so schön strukturell erarbeiten. Aber da gibt es andere Arbeitsansätze, also das geht auch.
Aber für dich hat sich das bewährt, also du würdest es wieder so machen?
Ich würde es wieder so machen und es mag Leute geben, die früher vielleicht auch in der Lage waren, sämtliche Informationen zu integrieren. Ich merke einfach, ich fühle mich erst mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich wirklich...
Jetzt hast du einen Überblick.
Genau, Überblick und das Gefühl, für wo die Probleme liegen, weil das einen Einfluss hat, wie man dann so eine Dissertation strukturiert. Und darum ist das für mich der richtige Ansatz gewesen. Ich würde es wieder ähnlich machen. Ja. Mhm. Vielleicht ein bisschen weniger lang recherchieren nächstes Mal, weil es gibt so den abnehmenden Grenznutzen.
Ja, ja.
Also irgendwie, ich glaube, die letzten 20%, ehrlich gesagt, hat man sich können sparen. Dort hat es nur noch ein bisschen zusätzlichen Erkenntniswert gegeben.
Also du hast es ja gelesen und wie lange hast du denn geschrieben?
Geschrieben habe ich zuerst, also ich muss es so sehen. An der Uni waren wir 50% angestellt gewesen, 50% haben wir Zeit für Dissertation gehabt. Das hat relativ grosse Fluktuationen gegeben. Manchmal hat man deutlich mehr als 50% gearbeitet. Mhm. Das war aber nicht der Grund gewesen, was wir irgendwie völlig ungebührlich mit der Arbeit zugeladen worden wäre, sondern wir hatten andere Publikationsprojekte gehabt, wo auch halt noch ein privates Interesse dabei war. Und da hat man halt mal 70% gearbeitet oder dergleichen. Und dann ist man unregelmäßig zum Schreiben gekommen. Also ich hätte jetzt gesagt, es hätte so wie immer Blöcke gegeben nach den Prüfungen, wo man mal können, 2-3 Monate wieder voll daran arbeiten. Und dann ist die Lehrstuhltätigkeit wieder vordergründig geworden oder auch die anderen Projekte. Und dann hat man sich ein bisschen arrangieren müssen, wie halt gerade die Arbeitsbelastung am Lehrstuhl ist. Aber netto geschrieben würde ich sagen, es ist etwa 2 Jahre, 2,5, vielleicht so dort rum, wo man im Schreibprozess drin ist. Also bis zum letzten Strich, wo man es dem Verlag abgibt. Mhm.
Ja. Würdest du denn das so quasi berufsbegleitend dissertieren? Mhm. Würdest du das auch wieder so machen?
Ich finde ja, aber auch dort wieder ist es eine Frage von der Perspektive. Also wenn man jetzt Lust und Freude hat, weiterhin wissenschaftlich tätig zu sein, dann kann man durch die Tätigkeit an einem Lehrstuhl wirklich sehr viel Kontakt knüpfen mit Forschern aus dem gleichen Feld. Und das kann einem eigentlich einen ganz coolen Einblick in das ganze Gebiet hineingeben, wo man dann auch zukünftig davon profitieren kann. Es gibt aber schon auch andere Modelle, wo Leute zum Beispiel während 1,5 Jahre einfach voll durchgezogen haben und das eigentlich plus minus Vollzeit erarbeitet haben. Für mich hat jetzt das Teilzeitmodell gestimmt. Was man transparenterweise muss sagen, ist, dass es sicher finanziell weniger attraktiv ist, als wenn man gerade an einem Stück durchzieht im Vollzeitmodus, weil man halt reduziertes Einkommen erzielt während diesen 3 oder 3,5 Jahren. Und das auf einem viel, viel tieferen Niveau, als wenn man irgendwie schon andere Ausbildungsschritte durchgelaufen hat. Mhm. Also das ist sicher ein Aspekt, den man muss überlegen. Aber für mich wäre es nicht der Grund, zum Nein zu sagen, ich würde es nochmal machen. Also ich habe eine sehr gute Lehrstuhlzeit gehabt.
Ich glaube auch in dem Stadium von der juristischen Karriere sollte nicht das Geld der primäre Motivationsfaktor sein.
Absolut einverstanden. Also ich finde, gerade sowieso, wenn man sich für eine Diss entscheidet, dann darf das erst recht nicht das Kriterium sein. Mhm. Und das hat eigentlich schon die Motivation im Vordergrund stehen. Ja.
Wie hast denn, wie war denn dein Arbeitsstil gewesen? Also wo hast du wann gearbeitet?
Ich habe sehr gerne daheim gearbeitet. Also was ich als grossen Vorteil habe erlebt, ist, dass ich von Anfang an alles digitalisiert habe. Mhm. Also wenn Sachen nicht schon per se digital rum waren, dann habe ich mir Bücher oder Aufsätze oder was auch immer durchs Band digitalisiert und durch das sind lästige Gänge in die Bibliothek einfach integral weggefallen und man hat viel effizienter können arbeiten. Also sehr viel daheim in den eigenen 4 Wänden gearbeitet und klar, also wenn es jetzt einmal einen Tag gegeben, als ich in Luzern am Lehrstuhl war und wir hatten gerade keine Disszeit, dann habe ich auch mal dort dran gearbeitet, aber überwiegend daheim. Mhm. In den eigenen 4 Wänden.
Und wenn du sagst, du hast mit digitalen Büchern geschafft, wie heisst das konkret? Du hast einfach einen Marker gehabt, den du markiert hast? Mhm. Auf einem?
Also ich habe meistens durchsuchbare PDFs nachher kreiert aus den Büchern, die ich gebraucht habe und habe das eben mit PDF-Bearbeitungsprogramm markiert.
Also am Computer?
Alles am Computer, genau.
Also nicht am iPad, oder?
Nein, am iPad nicht. Also das ist jetzt eine reine Frage von der Präferenzen. Ich arbeite lieber direkt gerade am Stehpult mit dem grossen Monitor, wo ich mehrere PDFs parallel offen habe. Und das wäre halt am iPad nicht ganz so gäbig gewesen. Aber das kann man machen. Also wenn man das gäbig findet, dann ist das sicher ein
gutes Mittel. Weißt du, mit dem neuen Stift ist ja mit dem Pencil.
Also kann man garantiert. Ich muss auch zugeben, ich bin mir schlichtweg noch nicht gewöhnt, mit dem iPad so zu arbeiten. Weil ich einfach immer am Stehpult eben am grossen PC gearbeitet und dann ist es wie nie so eine Frage, aber ich wäre jetzt dort überhaupt nicht abgeneigt, das in einem anderen Projekt mal auszuprobieren.
Und hast denn du getippt oder hast du quasi mit irgendeiner Spracherkennungssoftware das abdiktiert?
Nein, ich alles getippt. Es hat jetzt, soweit ich weiss, von meinen Kolleginnen und Kollegen, die auch eine Dissertation geschrieben haben, hat noch niemand mit einer Spracherkennungssoftware
gearbeitet. Die sind heute saugut.
Ah, wirklich?
Das ist der Wahnsinn. Mit ein bisschen Training bringst du die Software zu 98-99% Richtigkeit.
Das ist ja genial. Müsste ich mal ausprobieren. Ja, nein, das habe ich wirklich noch nicht ausprobiert.
Ja, nein, das ist erstaunlich, was da gegangen ist. Ich habe schon mal so eine Software gekauft, vor, sagen wir, 10, 15 Jahren. Mhm. Und dort war es wirklich noch in den Kinderschuhen gewesen. Ja, also da um die Fehler hast du viel mehr Zeit aufgewendet, um es zu korrigieren. Mm. Und das ist also heute viel besser.
Ah, Hammer, ja, für ein nächstes Projekt, das den gleichen Umfang hat, müsste ich das sicher berücksichtigen.
Jetzt bei deiner Arbeitsweise daheim, hast du da mit der Selbstdisziplin nie Probleme gehabt?
Nein, gar nicht. Gerade im Gegenteil, ich hatte viel mehr Probleme gehabt, wenn ich in die Bibliothek gegangen bin, weil ich dort dann immer Leute kennt habe. Und dann bist du mal dort wieder ein paar Mal zu viel auf einen Kaffee gegangen. Und eigentlich ist es mir immer ringer gegangen, wenn ich mich stärker isoliert habe. Weil das sind so wie Versuchungen, die Arbeit zu unterbrechen, sind geringer gewesen. Und darum ist mir das eigentlich fast ein bisschen einfacher gefallen, daheim zu sein. Und man hat sich auch viel mehr an den Tagesrhythmus anpassen. Also wenn es irgendwie, sagen wir im Sommer, halt die Phase ist, wo 30 plus Grad ist, wo der Kopf auch ein bisschen aufsteigt, hat man viel gäbiger können im eigenen vegetativen Rhythmus auch arbeiten, als wenn man sich entscheidet, mal, jetzt gehe ich am Morgen an die Uni, an die Bibliothek und so weiter. Ich habe das Gefühl, es ist dann mehr in einem planerischen Korsett, als wenn man einfach daheim ist und so vorne weg kann schauen kann, geht es jetzt, gerade mache ich schnell eine Pause, schnell abkühlen und dann halt irgendwie am Abend, in der Nacht oder früh am Morgen.
Aber hast du feste quasi deine Arbeitszeiten gehabt?
Du meinst so eine Aufteilung mit dem Lehrstuhl?
Also, nein, jetzt, wenn du sagst, heute arbeite ich daheim, hat es geheißen, von 8 bis 12 schreibe ich und von 2 bis 4 lese ich? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich würde sagen, es ist so wie in drei Phasen anzuschauen. In der Anfangsphase habe ich wie gewusst, das ist sehr leseintensiv und das kann ich wahrscheinlich nicht viel länger als irgendwie 7 Stunden pro Tag lesen.
Das ist genug,
ja. Irgendein löscht es einem so recht ab.
Also 7 ist wahnsinnig viel.
Ja, und dann ist schon genug. Also dann weiss man am Abend, was die Augen gemacht haben. Dann hat man aber kurz eine kleine Scheibe. Aber das war in der ersten Phase, wo man so gewusst hat, okay, 7 Stunden kann man auf das etwa verwenden, aber viel mehr geht da nicht. Und in der zweiten Phase mit dem Schreiben, das ist irgendwie ein bisschen ringer gegangen, weil ich das Gefühl hatte, das ist visuell nicht ganz so anstrengend, da ist man in anderen Prozessen drin. Dort habe ich es oft so gemacht, dass ich recht früh aufgestanden bin, irgendwie am 6 Uhr habe ich arbeiten und dafür, aber dann am Nachmittag nicht eine Ewigkeit. Also ich hatte gerade in den Sommermonaten habe ich selten mal nach den 4, 5 noch gearbeitet an der Dissertation, weil es dann einfach so der Punkt war, wo man so ein bisschen niedergegart ist in der Wohnung von den hohen Temperaturen. Aber eben, das kann man sich recht dynamisch so einteilen. Ja.
Was war denn so das Tagessoll gewesen?
In der Anfangsphase hatte ich gesagt, 8 bis 10. Dann hat es mal ein hochintensives Fenster gegeben, was wirklich so 12, 14 Stunden war. Das war vielleicht ein halbes Jahr gewesen. Dort ist schon extrem viel gegangen. Also dort ist fast ein grosser Teil vom ganzen Schreibprozess passiert. Das ist so, nachdem ich alles ein bisschen gelesen und erarbeitet habe und ins Schreiben bekommen und dann auch wirklich das Gefühl, okay, jetzt habe ich das Problem verstanden.
Ja, und jetzt hast du quasi wie wollen raus in
genau,
Tasten so, drücken. Ja.
So nach dem Motto, bevor man es wieder vergisst. Ja.
Und wie muss ich mir vorstellen, was ist denn so der Output pro Tag gewesen? 3 Seiten, 4 Seiten?
Ich habe immer so für mich ein bisschen das Credo gehabt, schau nicht auf die Seitenzahl. Es ist zwar emotional nicht immer ganz aufgegangen, um das nicht zu machen, aber es hat so Tage gegeben, wo man wirklich nichts Gescheites aufs Papier gebracht hat. Man hat zwar geschrieben, hat es aber am nächsten Tag angeschaut und wieder gelöscht. Mhm. Aber einfach gemerkt, nein, mit dem Gedanken ist noch nicht ausgereift, muss man einen Fall zurück. Darum würde ich mich nie an Seitenzahlen versuchen zu orientieren, sondern mehr so am Gefühl, habe ich das Problem begriffen und weiss ich, was ich alles sagen will. Ich glaube, sobald sich das Gefühl eingestellt, kann man recht relaxed werden. Weil dann ist es wirklich nur noch eine Disziplinfrage, um das abzuschreiben. Ja.
Und hast du das quasi, eben wenn du sagst, ich habe es quasi schon im Kopf gehabt, hast du quasi vorne angefangen und bist hinten fertig geworden? Oder ist das rhizomartig geschrieben? Mal auf da, mal zu dem Thema?
Das habe ich manchmal gemacht, wenn ich nicht mehr weiterbekomme an einem Ort. Wenn ich einfach so in einen Block da reinbekomme, bei meinem Kapitel und habe wie gewusst, ja, okay, dort hinten gibt es jetzt noch einen Teil zu der Verwertbarkeit, schreibe ich mal dort ein bisschen Grundsätze. Das habe ich manchmal gemacht, um mich wieder ein bisschen in den Rhythmus reinzubringen, um dann wieder zurückwandern. Mhm. Das hat es schon auch gegeben. Aber sonst habe ich mir eigentlich recht oft so ein thematische Cluster gebildet. Zum Beispiel gesagt, so, jetzt, heute will ich die Gesetzgebungsgeschichte sauber aufarbeiten und dann halt einfach geschaut, dass ich das möglichst in einem Guss runterbringe. Das heisst natürlich nicht, dass das so einfach gerade in die finale Fassung kommt, das überarbeitet sicher noch 3-4 Mal in den Formulierungen, in der Ausdifferenzierung und alles. Aber ja, das war so ein bisschen der Arbeitsprozess gewesen.
Es ist eben doch über 3,5 Jahre ist ein langer Prozess.
Hm.
Hast du denn mit Motivationsproblemen zu kämpfen gehabt? Krisen?
Definitiv, ja.
Hast du das ganze Projekt aus dem Fenster gekriegt?
Ja, also es hat schon Phasen gegeben, wo man das Gefühl hatte, hey, was mache ich da eigentlich?
Ja.
Und begreife ich meinen Untersuchungsgegenstand? Oder was sehe ich noch nicht? Und ich sage jetzt mal so, 2 Phasen hat gegeben, wo das Projekt recht so ein bisschen aus dem Haus gegangen ist, wo man denkt, hey, in was habe ich mich da reinbegeben? Und ist vielleicht doch die Herausforderung einfach ein Stück zu gross gewesen und halt die Selbstzweifel, die man in dem Moment hat, wo aber insofern einfach dadurch abgebaut werden, weil man so wie merkt, es geht allen so, wo jetzt links und rechts gerade dran hocken und dass da alle in ihrer eigenen Welt ein bisschen paranoid sind. Das nimmt dem Ganzen ein bisschen die Schärfe, weil man sagt, ja, okay, wenn es uns allen so geht, wird es auch denen vor uns nicht anders gegangen sein. Mhm. Und denkt man, gut, jetzt machen wir einfach in diesem System das Beste, was geht. Und Perfektion gibt es nicht. Und dann kommt man auch über die 1-2 Tiefphasen wieder hinweg.
Ja. Aber wie hast du es konkret gemacht? Hast du eine Pause gemacht? Bist du Skifahren? Hast du einen Aufsatz geschrieben?
Ja, tatsächlich. Zum Teil mich mit einem anderen Projekt abgelenkt, eben mal einen Aufsatz geschrieben oder an einem anderen Grossprojekt, wo wir dran waren, wo mir so ein bisschen wie Gelegenheit gegeben, immer mal wieder den Kopf komplett wegreißen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist der schwierigste Lernprozess am Anfang, zu realisieren, was man nicht immer mit der Brechstange weiterkommt, sondern dass man einfach wirklich manchmal eine solide Woche weg muss sein.
Mhm.
Und dann auf einmal checkt man etwas und dann kommt man wieder weiter, aber man baut sich so ein Gespenst im Kopf auf, wo man sagt, hey, das muss jetzt abgeschrieben werden, 3, 2, 1, aber die Realität ist, who cares, ob es eine Woche früher oder später kommt, also das ist so rein fiktiv, was man sich da kurz im Kopf aufbaut und das muss man sich immer wieder ein bisschen bewusst werden.
Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt, das heißt zum Beispiel auch bei Plädoyer schreiben. Also ich schaue einmal auch, dass ich sage mal, ich brauche 3 Halbtage, dass ich dann die nicht quasi im gleichen, also einem Tag durchziehe, sondern die 3 Halbtage ein bisschen planen, dass eben genau so Erkenntnisse können reifen können.
Ja, genau.
Weil das Unterbewusstsein ist ein erstaunlicher Hilfsgeber.
Ja, es arbeitet ja weiter, oder?
Ja. Wie bist du mit Störungen umgegangen? Also Nattel, E-Mails?
Also E-Mails habe ich nie als jetzt so grosse Last erlebt. Was wirklich schwierig ist, und das empfehle ich mittlerweile jeder Person, die an einem Projekt dran ist, gang in Flugmodus, schalte das Nattel zum Teil einfach ab, leg es nicht auf den Tisch, dass du schon nur kannst als Verlegenheitslösung reinziehen, wenn du gerade nicht weiterkommst. Das ist mir x-mal passiert. Mhm. Einfach so, ja, jetzt weiß ich gerade nicht, wie weiter, okay, schnell auf WhatsApp schauen oder was auch immer. Völlig gehörig. Macht die auch brutal ineffizient.
Ja, eben. Ein unglaublicher Zeitfresser.
Ja, mega. Also nach dem Projekt bin ich dort auch viel disziplinierter, was ich in der Tasche habe, gerade am Boden. Einfach nicht in Griffnähe. Weil die Verlockung ist zu gross, bei den kleinsten Hürden einfach gerade dazu zu greifen.
Mhm. Ja. Und am Computer mit den E-Mails, das ist einfach der gar nie eingestellt gehabt?
Nein, das habe ich zwar eingestellt gehabt, aber irgendwie ich habe das Gefühl gehabt, das hat mir nicht gleich viel ausgemacht, wenn dort mal ein bisschen etwas reingekommen ist und man dann hat etwas müssen beantworten, hat einem das ganz, ganz kurz immerhin schnell eine Pause gegeben und es ist oft ja Sachfragen gewesen, also wenn es über Geschäfts-E-Mail oder so reingekommen sind Und sonst ist halt viel von der persönlichen Kommunikation ist über WhatsApp und dergleichen gelassen. Also das habe ich so wie erledigen können, mit Snattel einfach den Weg gehabt und was beruflich reingekommen ist. Wenn ich sehe, es ist etwas Kleines, habe ich es vorher weg beantwortet. Wenn ich sehe, okay, da muss ich jetzt schnell so zwei Stunden hocken und Abklärungen treffen, dann habe ich es auf den Abend verschoben oder irgendwie...
die Planung integriert.
Genau, ja. Ja.
Und wenn du sagst, du hast da in deiner intensivsten Zeit 10 bis 12 Stunden am Tag geschrieben, wie hast du denn geschaut wegen dem Ausgleich? Also hast du das aktiv geplant oder hast du dich ein bisschen treiben lassen?
Am Anfang habe ich das nicht aktiv geplant, aber es hat so eine Phase gegeben, wo mal der Körper mit ein bisschen Kopfweh und so zurückgemeldet hat, dass es jetzt vielleicht ein bisschen genug ist, und dann ist mir ein bisschen bewusster geworden, was vielleicht eine Pause und ein bisschen mehr Sport oder dergleichen gar nicht schlecht tut, weil wir halt einen sehr lange so regenerative Körperhaltung hinterstecken. Und aber sobald man dem dann wieder ein bisschen hat lernen zulassen und auch einfach anerkannt hat, dass man sagt, mal, du brauchst die Pause, du brauchst einen guten Mittag, du brauchst vielleicht auch am Nachmittag einfach mal einen Break, dann ist das eigentlich gut gegangen. Aber ja, es war auch so ein Erfahrungswert, was ich zuerst hätte müssen, aufbauen musste, solange man keine negativen Konsequenzen spürt, ist so wie, ja, ist jetzt der neue Modus operandi. Und dann, wo sich aber so während 2-3 Wochen immer ein bisschen stärker hat, einfach zeigen mit dem Kopf, habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen etwas im System anpassen, sonst kommt das nicht ganz so gut, und nach einer Weile hat sich das dann wieder schön eingependelt.
Also. Und was hast du dann einmal nach diesen 12 Stunden gemacht? Also bist du früh ins Bett, hast Netflix geschaut, bist du in Ausgang?
Ich habe also in der ersten Phase vor dies hätte ich gesagt, bin ich sicher noch ein bisschen mehr im Ausgang gsi, vor gsi, bin dort auch noch zu Luzern am Wohnen gsi. Also gerade eigentlich vor Ort auch, habe dort viel noch Leute gehabt, die halt da gerade im gleichen Modus drin waren, und das hast du oft gesehen, am Abend noch rausgegangen. In der zweiten Phase nachher, wo ich zurückgezogen bin auf Zürich, dort ist es nachher eher so gsi, dass ich einfach mit den Ängsten ein paar Leute, also jetzt abgesehen von Familie, Freundin, die besten Freunde, am Abend noch schnell etwas gemacht habe, aber viel weniger noch in Ausgang oder irgendwie viel weniger mal ein verlängertes Wochenende weg. Also in der letzten Phase ist es dann schon ziemlich
einsiedlerisch geworden.
Genau, ein bisschen sozial einsamer, sagen wir mal so. Ja.
Und wenn du jetzt zurückschaust, wenn wir jetzt zurückgehen, den Start von deiner Dis, worüber wärst du froh, wenn das, was du heute weißt, wenn du das schon beim Start gewusst hättest?
Wahrscheinlich wäre ich froh, wenn ich mir noch viel, viel stärker die 80-20-Regel im Kopf reingeschrieben hätte. Also mir läuft die Gefahr, wenn man das sich nicht konstant immer wieder vorbettet, dass man sagt, ah, jetzt könnte ich eigentlich noch schnell, jetzt übertreibe jetzt ein bisschen, aber jetzt könnte ich noch schnell schauen, wie das in Europa aussieht, und dann geht man mal zu der Sprache, die man kann, und dann denkt man, ja, so, jetzt könnte ich eigentlich auch noch wie eine Sprache schauen, die ich es nicht kann, mit jemandem, den ich kenne, und es wird dann wie endlos. Und dort muss man sich wie sagen, hey, noch einen Schritt zurück, wie wichtig ist es, wie wird der Erkenntnisgewinn für deine Arbeit gesteigert durch das? Und wenn man so am Schluss in den unter 1% Bereich auch ist, muss man sagen, ja, ist vielleicht spannend, aber einfach nicht sinnvoll.
Ja, aber das gilt eigentlich für jede Rechtschrift.
Ja, genau.
Also da nimmst du, glaube ich, viel mit für dein juristische zukünftige Leben. Jetzt ist man gerade irgendwann mal fertig mit Schreiben. Und dann fängt ja gerade nochmal eine ganz andere Geschichte an. Mit Lektorat, Schlagwortverzeichnis, Sprachliches etc. Ja. Wie bist du mit dem umgegangen und wie hast du das erlebt?
Also, es war die Phase, in der ich am wenigsten Freude am Projekt hatte, weil ich wusste, das ist jetzt eine reine Fleissarbeit, es muss noch so viel gemacht werden. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir dort recht viel Arbeit abnehmen lassen, weil ich gesagt habe, ich tue mir ein Lektorat organisieren, dass so die letzte Durchsicht aus sprachlicher Hinsicht nicht in meine Verantwortung fällt, zumal ich das schlichtweg nicht mehr gesehen. Ich hatte den Text so viel mal im Kopf gehabt, ich würde Fehler nicht mal mehr entdecken. Und da habe ich wie gefunden, ja, also jetzt der Preis ist es mir wert, das noch extern zu geben, damit man dort ein bisschen Kontrolle hat. Aber dann gibt es einfach Sachen, an denen kommst du nicht vorbei. Das Schlagwortverzeichnis oder dergleichen, das musst du am Schluss einfach gemacht haben. Und ja, das war dann der weniger spassige Teil gewesen.
Hat er dann dein Verlag das Lektorat angezahlt?
Nein, das habe ich privat.
Das hast du müssen privat zahlen?
Genau, also vom Verlag hast du eine Betreuungsperson, die tut dir eigentlich, also sie sagt dir, welche Vorgaben was du musst erfüllen, welche Checkliste, du musst das Ganze selber durchformatieren, du musst das auch in die Fassung bringen, wie sie es nachher akzeptieren können. Dann geht es im Schnitt so ein, zwei Mal in die formelle Kontrolle rein und schaut, ob alles ready ist für den Druck. Und dann so nach dem zweiten Mal kannst du eigentlich auch gut zum Druck geben.
Mhm.
Ich habe jetzt beim Schultes Verlag eigentlich dort gute Erfahrungen gemacht. Sehr ansprechbare Betreuung gehabt. Aber man muss sich einfach bewusst sein, der Dienstleistungsumfang ist nicht so, was noch das Lektorat oder dergleichen dabei ist. Das ist Zeug, wo man alles noch in eigener Verantwortung hat.
Und was hast du nicht für das Lektorat gezahlt?
Das war ein Freundschaftspreis von einer Lektorin, 600 Franken. Das ist sehr, sehr ein günstiger.
Man muss günstig. Vielleicht sagen, dass dein Buch über 300 Seiten hat.
Ja, eben, es ist wirklich sehr, sehr ein günstiger Preis gewesen, wo eben rein aus dem Freundschaftsverhältnis raus so tief ist gewesen. Also sonst wäre das ein Vielfaches davon, muss man sagen.
Also ein Ziel ist Altig 260 Seiten.
Ja.
Ja, das ist eine Riesenarbeit, das Lektorieren.
Ja, und ich bin extrem dankbar gewesen, dass ich da Kapazitäten hatte und mir das für diesen Preis konnte machen, weil ich glaube, wenn es jetzt ein Vielfaches höher wäre gewesen, hätte ich mir es gleich noch überlegt und hätte es dann vielleicht irgendwie anderweitig noch gelöst gehabt. Und dann hatte ich das Gefühl, hätte ich ein paar wertvolle Erfahrungen, die ich aus dem Lektorat neu rausgegeben habe, nicht können machen. Und von dem her war das eine gute Lösung jetzt gewesen. Ja.
Mhm. Aber die Druckkosten hat dann schon der Verlag übernommen?
Nein, die zahle ich schon selber.
ja, das ist einfach ein System.
Ich weiss, was du meinst. Das ist so nach dem Motto, als Dank für 3,5 Jahre darfst du noch ein paar tausend Franken in die Hand nehmen. Also es ist im Schnitt, es variiert nach Seitenzahl und jetzt in meinem Fall ist es etwas um 2600 oder so dort rum gewesen.
Für welche Auflage?
Für eine Auflage von, oh, ich wüsste es im Fall nicht auswendig, ich wollte jetzt nicht eine falsche Zahl sagen. Und die Hälfte davon hat aber die Uni übernommen. Aber das macht sie nur, wenn dies entsprechend ausgezeichnet ist. Also das heisst, wenn du nicht in die Prädikate reinkommst, dann zahlst du das zu 100% selber.
Und die Dis wird jetzt verkauft.
Mhm.
Was ist der Verkaufspreis?
Ich glaube etwas um 68 Stutz, so dort rum.
Und von diesen 68 Stutz?
Ich glaube 10% für...
Und zu dir?
Ja, für einen Autor, wobei...
Also du amortisierst sagst im besten Fall, wenn du es verkaufst, wirst du nicht einmal deine Druckkosten amortisieren.
Das ist ziemlich sicher der Fall. Also verdienen tust du an diesem Ding nicht durch den Verkauf vom Buch. Es ist allenfalls über die Werbewirkung, die das für deine Person, deine Qualifikation hat, was einen Einfluss hat, aber am Projekt selber verdienst du es nicht ab. Zumal, wenn die Uni zahlt, dann übernimmt sie das nicht im engeren Sinn so als Geschenk, sondern du unterzeichnest dann eine Zessionsvereinbarung, dass der Verlag ihnen quasi bis zu dem Betrag der Ertrag, der dir zustehend aus dem Autorenvertrag abtritt.
Mhm.
Also mit anderen Worten, du müsstest so eine irrsinnige Auflage verkaufen oder auch eine zweite Auflage und so weiter, damit du je etwas noch siehst, was bei dir ankommt. Ist jetzt nicht so wild, weil das haben wir wie bei uns von Anfang an gewusst gehabt, alle zusammen, was wir an dem nicht werden verdienen, zumindest nicht auf dem Weg. Aber ja, das ist etwas, wo vielleicht ganz kurz gegen die Intuition geht, wenn man auch gesagt, wie lange so etwas braucht, wie viel Aufwand das darin steckt.
Ja, also man muss sagen, es ist für den Verlag natürlich ein risikoloses Geschäft.
Mm, ist so, ja.
Und wenn sich etwas gut verkauft, dann cashen die richtig gut.
Mm, Ja, das ist sicher noch eine gute Ertragsquelle, wobei ich glaube, also mittelfristig wird es für die Verlage schon auch schwierig jetzt mit den ganzen Digitalisierungsbewegungen. Mhm. Das wird, glaube ich, immer schwieriger werden, was sie nicht nur die Prozesse, sondern auch die Konditionen können halten. Mhm. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, was sich dort in den nächsten 10, 15 Jahren erheblich ändert. Mhm.
Und hast du mal den Gedanken gehabt, das in einem eigenen Verlag rauszugeben?
Das hatte ich tatsächlich nicht mal in einem eigenen Verlag, sondern ein Kollege von mir hat das über Open Access gemacht. Mhm. Bin dann so ein bisschen in einer Abwägung gewesen. Auf der einen Seite Open Access der Vorteil, eben, du kannst es jeder Person rausgeben, du hast dann wirklich volle Transferabilität, musst du nicht überlegen, wohin oder respektive wie viele freie Exemplare habe ich etc. Du hast dort keine Einschränkungen. Das ist der Vorteil von Open Access. Der Nachteil ist, dass die ganzen Distributionskanäle, wie sie jetzt auf dem Markt gebraucht werden, halt von diesen Verlagen oft nicht ganz im gleichen Maß erschlossen werden, auch keine Werbung im gleichen Maß gewährleistet wird, zumindest im Status quo nicht. Das wird sich graduell ändern. Also, soweit ich habe erfahren, sind jetzt auch Open Access Verlage langsam so weit, dass sie zum Teil diese auf, nicht zu generis, auf Swisslex integrieren. Also dort ist sich auch etwas am tun. Aber ich habe dann in der Gesamtabwägung gefunden, nein, ich glaube, ich gehe lieber noch den tradierten Weg und bin vielleicht jetzt noch ab 5-6 Jahre zu früh, um das auf Open Access zu machen. Aber es ist das Bauchgefühl. Ich glaube, das ist genauso gut, wenn man den anderen Weg geht. Aber für mich habe ich gefunden, ich möchte es lieber über einen bewährten Weg machen.
Wann ist jetzt das Buch rausgekommen?
September 2019.
Und weißt du, wie der Verkauf angelaufen ist?
Nein, das weiß ich noch nicht. Ich habe mir vorgenommen, das dann mal Anfang nächstes Jahr zu fragen, wie das so ein bisschen läuft mit dem Verkauf. Es würde mich auch wundern, ob das Thema ins Fliegen ist gekommen.
Und hast du Rückmeldungen bekommen?
Ja, ich habe schon erste Rückmeldungen bekommen von Leuten, die es gelesen haben. Sie bisher, und das hat mich natürlich sehr gefreut, waren wirklich viele positive Rückmeldungen gewesen, und vor allem so eine gewisse Angst, die man immer hat, wenn man lange an der Uni ist, dass man das Gefühl hat, man hat an der Praxis vorbeigeschrieben. Zumindest das scheint nach den ersten Rückmeldungen nicht der Fall gewesen sein.
Also das kann ich dir bestätigen, ja.
Freut mich mega. Also das ist so ein bisschen die grösste Angst gewesen, und wo ich mal so ein bisschen das gehört habe, muss ich sagen, mal das, also die wichtigste Etappe für mich persönlich hat es insofern erreicht. Aber jetzt, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist gerade eine Beschwerde am Bundesgericht noch hängig, wo ein Anwalt, den ich kenne, sich ganz spezifisch noch darauf stützt, auf die EMRK für das Teilnahmerecht bei Begutachtung. Und dort nimmt mich halt sehr, sehr Wunder, ob das angeschaut wird, ob es genauer angeschaut wird. Die Chancen sind klein, weil letztes Jahr hat man gerade publizierte Rechtsprechung dazu gehabt. Also bleiben dort realistisch, aber zumindest mal schauen, wie setzt sich das Gericht, wenn es sich auseinandersetzt, mit diesen Begründungen im Einzelnen auseinander.
Ja, das braucht meistens eine lange Zeit, bis das beim Bundesgericht ankommt.
Ja, genau, da bin ich realistisch.
ja. Ich habe natürlich das Thema gesehen, das hat mich gerade angekumpt. Ich habe dann das auch ziemlich schnell gelesen. Mhm. Und von dem her kann ich dir wirklich sagen, du schreibst also nicht an der Praxis vorbei. Und das ist dann auch der Grund gewesen, warum ich mich bei dir gemolden habe, weil ich eben gefunden habe, das ist eigentlich außergewöhnlich für sonst diese, die auch direkt ab Uni kommen. Mhm. Die kannst du dann wirklich einfach oftmals in der Praxis nicht brauchen.
Ja, cool, freut mich mega zu hören, danke.
Jetzt ist natürlich die letzte Frage noch, ist da eine Habili-Planung?
Ja, das ist eine Habili-Planung. ich habe zuerst unmittelbar nach der Abgabe, vor allem nach der formellen Abgabe von der Dissertation, habe ich gedacht, so schnell kommt nichts mehr Neues. Aber dann, je länger, je mehr, wo ich auch ein bisschen noch mit Kollegen geredet habe, wo ich mit meinem Doktorvater geredet habe, habe ich gefunden, eigentlich, es reizt mich extrem. Ich habe Freude an der Thematik. Ich arbeite jetzt an einem Ort, wo wirklich mir sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, hier wissenschaftlich tätig zu sein. Und wenn die Ausgangsbedingungen so ideal liegen, why not? weil es ist nicht etwas, wo mich dann irgendwie so aus dem reinen Pflichtgefühl raus jetzt dort bewegt, sondern einfach die Lust daran, noch so etwas zu machen in die Richtung. Ja. Mhm. Also dann, ja, es ist in Planung, wird aber nicht anfangen vor Mitte nächstes Jahr, weil bis dort dann noch eine Weiterbildung läuft und dann muss man eins nach dem anderen
machen. Das ist ja schon bald.
Ja, genau, es geht immer schneller, als es einem lieb ist, das ist so.
Aber dann hast du auch schon ein Thema im Kopf.
Ja, das ist im Kopf, das ist die ganze Geschichte, die halt so ein bisschen durchbrennender ist. Risk Assessment und Gefährlichkeit.
Mhm. Also du bleibst auf dem Gebiet.
Ich bleibe auf dem Gebiet, gehe aber jetzt dort noch in einen ganz anderen Bereich rein, wo ich mir so ein bisschen anschauen will, welche Methoden vom Risk Assessment sind die richtigen, ist der bundesgerichtliche Standard, der momentan gilt, der richtige etc. Und das will ich dann vertieft anschauen und nachher hoffentlich in nützlicher Frist mal wieder in eine gedruckte oder digital verfügbare Fassung bringen.
Spannend, spannend. Ich hoffe eben, wie schon gesagt, wir haben bald Zeit, mal über den Inhalt von deinen Dis zu reden.
Mhm.
Aber ich danke dir sehr für deine Auskunft.
Ja, danke, Nuri, für die Einladung.